Danke für die Einladung.
Gerne.
Ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Ich bin heute auch das erste Mal hier richtig. Einmal haben wir kurz reingeschaut, ne? Aber heute bin ich das erste Mal richtig da. Und kurz zu meiner Person. Ich bin mit Horst schon viele Jahre befreundet, weil ich war mal Gemeindeleiter, 7 Jahre lang. Das fing ganz gut an und dann bin ich gescheitert. Ich habe also alle Fehler gemacht oder viele, die man machen kann. Und andere Leute haben auch an mir Fehler gemacht. Da war viel Bitterkeit und viel Hass und Zerstörung. Und da war Horst einer von den ganz wenigen, die mich damals aufgefangen haben mit seiner Freundschaft. Seitdem haben wir eine sehr intensive Freundschaft zueinander. Und irgendwann hat er mich mal gefragt, hast du nicht mal Lust bei uns zu predigen? Ja klar, aber es muss sich auch alles ergeben. Ich bin vom Berufs wegen, habe ich viel mit Kindern und jungen Leuten zu tun und Jugendlichen. Aber die Predigt heute, die ist für ältere Leute. Ich bin auch schon älter, ich bin 63 fast. Und deshalb ist es eine Predigt für unser Eins. Für uns, wir sind hier unter uns. Als ich eben hörte, die Jugendlichen glänzen durch Abwesenheit, das ist ganz normal, weil die Predigt ist heute für ältere Leute.
Amen.
Die ist heute nicht für junge Leute. Wenn jetzt ein paar Jugendliche wären, müsste ich mich total verbiegen in der Predigt. Brauche ich jetzt aber nicht. Ich habe schon dem Rolf erzählt, dass ich heute Morgen bin ich 2 Stunden vorm Aufstehen aufgewacht. Die Gedanken zur Predigt, die hatte ich schon, aber dann musste ich aufspringen, musste mir einen Kugelschreiber geben lassen und dann habe ich das alles in eine Form soweit gebracht, mit Gottes Hilfe. Und da möchte ich euch jetzt dran teilhaben lassen. Und zwar die Kernbibelstelle, kleinen Moment, die Kernbibelstelle ist in Matthäus 25. Ich habe bestimmt schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren da nicht mehr drüber gepredigt. Ich habe das heute mal ausgerechnet. Ich bin 35 Jahre bekehrt ungefähr. Ja. Ich komme aus der mehr kriminellen Rockerszene. Da hat Gott mich rausgeholt damals, nachdem Bruder Rolf 4 Wochen weg war. Er brach bei uns in Kiel eine Erweckung aus und er durfte das nicht miterleben, nur aus der Ferne. Manchmal ist das Evangelium auch verlangt einiges von uns.
Aber wir haben die Vorarbeit geleistet.
Ihr habt die Vorarbeit, keine Frage. Gebetet, gemacht, getan auf der Straße. Keine Frage, bin ich dankbar für. Aber die Bibelstelle jetzt oft gelesen, aber ich glaube, ich habe schon lange da nicht mehr drüber gepredigt. Ja, schon lange nicht mehr. Ist auch nur die Eingangsbibelstelle. Achso, ich wollte noch was sagen, bevor ich predige, zu den älteren Geschwistern. Es sind ja vielleicht auch einige hier, die noch ein bisschen älter sind als ich. Und eins, das gehört jetzt eigentlich nicht zur Predigt, aber das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Das Beste kommt noch für euch. Lasst euch nicht belügen vom Mainstream. Ihr seid jetzt alt, kein Waschbrettbauch mehr, die Funde nehmen zu, ihr seid jetzt altes Eisen. Nein, das alte Eisen ist das beste Eisen. Aus der Schwertschmiedekunst weiß man, dass das alte Eisen, da kannst du die besten Schwerter draus schmieden. Und altes Eisen, das ist das Eisen, auf das es ankommt. Ihr Älteren, ihr seid die, auf die es ankommt.
Amen.
An wem sollen sich die jungen Leute orientieren? An den Rockstars? An den Popstars? An den Politikern, die dauernd die Ehe brechen und die dauernd ihr Versprechen brechen und lügen und wach? An den Mainstreamern, an den ganzen, sollen sie sich daran orientieren? Nee, sie werden sich an euch orientieren, wenn ihr das zulasst. Wenn ihr diese Lüge glaubt, ich habe nichts zu sagen, wer hört schon auf mich? Ja, dann wirst du das auch so erleben. Wenn das der Glaube ist, den du über dich selber hast, der hört sowieso keiner zu, dann hört dir auch keiner zu. Dann wirst du auch diese Ausstrahlung haben von jemandem, dem niemand zuhört. Wenn du dir aber bewusst bist, dass es auf dich ankommt, auf deine Lebenserfahrung, auf die vielen Jahre, die du mit Jesus schon unterwegs bist, dann wird Gott dich reichlich gebrauchen können. Da brauchst du gar nichts zu machen. Das kommt von alleine. Die kommt von alleine. Da musst du noch nicht mal beten. Ja, das ist wichtig. So, jetzt, das war aber jetzt aber noch nicht die Predigt. Das war nur so ein Eindruck, den ich gerade eben oder vorhin empfangen habe. Matthäus 25, das Weltgericht. Wenn aber der Sohn des Menschen kommt in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und alle Völker werden sich zu ihm versammeln und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, komm her, ihr gesegnet meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, Ihr habt mich aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben und durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden angenommen und dich aufgenommen und dich nackt, als du nackt warst, bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Soweit ist das ja noch irgendwie eine ganz erbauliche Bibelstelle, da freut man sich. Aber es geht weiter. Dann wird er denen zur Linken sagen, geh weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig, durstig, fremd oder nackt gesehen und haben dich im Gefängnis nicht besucht? Dann wird er ihnen sagen, Amen, ich sage euch, was ihr einem der Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden, nicht meine Worte, sind nicht meine Worte, steht hier in der Bibel, in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Das ist jetzt die Eingangsbibelstelle. Ich habe darüber nachgedacht, so. Ich denke da schon seit vielen Jahren drüber nach. Ich bin da schon viele Jahre Christ und ich habe, könnt ihr mir glauben, sehr, sehr viele Sünden und Fehler begangen und habe aber auch gelernt und habe auch mein Leben neu geordnet mit Gott. Und ich glaube, dass ich heute von meinen Taten und von meinem Leben ein besserer Christ bin als noch vor 20 Jahren. Das glaube ich, ohne jetzt zu übertreiben. Ich bin aber noch lange nicht so ein Christ, wie ich das gerne hätte. Auch klar. Aber ich glaube, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin. Und ihr könnt mir glauben, ich lese auch in der Bibel und ich kenne mich auch aus und ich nehme das auch total ernst, die ganze Geschichte mit den Gaben und mit den Diensten, die Gott uns auferlegt oder so. Aber all das ist good for nothing, das bringt gar nichts, wenn es sich in den Taten nicht niederschlägt. Wir hatten im Mittelalter das Problem, dass wir so ein Leistungsevangelium hatten. Und da hat Martin Luther zu Recht gegengehalten und hat gesagt, du kannst dir durch Leistung den Himmel nicht verdienen. Und da hat er auch Recht mit gehabt und hat eben die Reformation ausgelöst. Aber der Feind, der schläft ja nicht. Jetzt kommt er zu dir, du machst gar nichts. Also jetzt kommt er zu den Christen manchmal und sagt, du brauchst gar nichts mehr zu leisten. Und es stimmt ja auf eine Art. Wir können uns die Gnade, die der Herr unterm Kreuz gegeben hat, können wir uns nicht verdienen. Aber wenn das Leben, das wir führen, keine Auswirkung in der sichtbaren Welt hat auf Dauer, spreche jetzt auch nicht von heute auf morgen. Und ich will hier keinen Leistungsdruck irgendwie erzeugen oder irgendwie Christen das Gefühl geben, ey, du musst jetzt mehr leisten und da stimmt noch was in deinem Leben nicht. Nein, so meine ich das nicht. Das ist ein Prozess, in den Gott uns reinführen möchte. Aber wenn ein Leben lang sich da nicht viel tut, dann muss man sich doch vielleicht selber mal fragen, was ist da vielleicht schiefgelaufen? Mir kommt gerade ein Beispiel, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich habe hier einiges vorbereitet. Eine witzige Begebenheit. Ich stehe vor unserem Gemeindehaus in Heigendorf. Da haben wir so ein Haus, wo schwer erziehbare Jugendliche erzogen werden. Und da habe ich mitgearbeitet eine Zeit lang. Und dann regnete es draußen und ich wollte gerade los. Und der Lunger draußen, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen. Ich habe seinen Namen vergessen. Total der ältere Herr aus unserer Ex-Gemeinde. Ich bin jetzt im Prez in einer anderen Gemeinde, aber damals war ich noch in der Gemeinde und habe da Jugendarbeit gemacht. Und dann lungerte der da draußen so richtig rum und ich merkte so, wie bestellt und nicht abgeholt. Ich mache die Tür auf, ich sage, komm doch rein, dann musst du nicht im Regen stehen. Oh ja, schön. Dann kam der ältere herein und dann sage ich so zu ihm, ich mochte den immer total gerne, wir haben uns immer angelächelt, wenn ich ihn sah. Sag mal, was ich schon immer mal wissen wollte, wieso hast du dich eigentlich bekehrt? Ja, meine Frau, die war dann ja da, ich war im Sportverein und im Zaubenzüchterverein und die hat mich dann mitgenommen in die Gemeinde und dann fing er an zu schwadronieren und irgendwann sagte ich, nee, du hast meine Frage nicht verstanden. Ich wollte wissen, warum du dich bekehrt hast. Ja, meine Frau hat dann gesagt, du sagst mal von deiner Frau, ich möchte wissen, warum du dich bekehrt hast. Und der war wie so ein Aal und ich hatte ganz viel Salz in meiner Hand und ich erlaubte das nicht mehr, dass er mir wegflutscht. Ich war ganz grausam. Ich habe den so festgenagelt, da konnte mir keine Ausrede mehr kommen. Und ganz zum Schluss kam raus, ich habe mich bekehrt, weil meine Frau mich bedroht hat, dass sie sich scheiden lässt. wenn ich nicht aufhöre mit meinem schlechten Lebenswandel. Er hat sie schlecht behandelt. Und die Frau, die hatte irgendwann die Faxen weg und hat gesagt, weißt du was, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe mit Jesus. Du kannst dir das jetzt aussuchen. Entweder kommst du mit oder ich kann so nicht mehr weiterleben. Und dann von dem Tag an kam er mit in die Gemeinde und saß dann da immer. Und dann sage ich, hast du ja auch eine Beziehung zu Jesus? Ja, ich sage, komm, erzähl mir jetzt wirklich keinen Quatsch. Ich sage, das möchte ich jetzt wissen. Wir mochten uns sehr gerne, wir hatten ein gutes Verhältnis. Ja, also nicht so richtig. Sag ich, möchtest du, dass ich für dich bete, dass du ein richtiges Verhältnis zu Jesus kriegst? Ja, habe ich mit ihm gebetet. 2 Wochen später kam er ins Krankenhaus. Meine jüngste Tochter ist Krankenschwester, die hat ihn noch betreut und 3 Wochen später war er tot. Und habe ich gedacht, Halleluja, dass der Herr sich so kümmert. Aber der ist die ganze Zeit nur so mitgeschwommen in der Gemeinde. Da war keine Beziehung zu Jesus. Und das ist also tatsächlich möglich, dass man noch gar nicht so richtig auf dem Dampfer ist. Aber der Herr möchte das führen. Ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch mit Jesus unterwegs ist. Aber vielleicht kennst du jemanden in deinem Bekanntenkreis oder so. Und vielleicht hat Gott da ein Gespräch vorbereitet. Und ich sage nochmal, gerade ihr Älteren, ihr seid gefragt. Das habe ich jetzt auch nicht vorbereitet, aber ich lasse mich auch mal gerne vom Heiligen Geist leiten. Wir waren mal in einem Altersheim in Schicksee, da haben wir damals noch gewohnt. Und da sind die Kinder aus dem Kindergarten, als unsere Kinder noch klein waren, in das Altenheim rein und haben da für die älteren Herrschaften gesungen. Und soll ich euch was sagen, dass ich die Augen gesehen habe von den alten Leuten. So viel Hoffnungslosigkeit und Leere. Ein ganzes Leben lang, Adolf Hitler, was sie alles erlebt hatten, DDR teilweise, so, was auch immer. Und du hast in den Augen ein ganzes Leben unaufgearbeiteter Schuld und Probleme und Schmerzen gesehen. Und die haben da so ein bisschen mühsam gelächelt, als die Kinder da gesungen haben. Ich habe gedacht, das ist, was wir hier machen, das ist einfach nur Altenbespaßung. Ich fühlte mich auch ganz schlecht dabei so. Und es stimmt auch nicht, dass alte Menschen sich nicht mehr bekehren können. Und ich denke mal, ich werde ja immer älter jetzt und ich habe mir vor, ich werde jedem von Jesus erzählen. Auch Leuten in meiner Altersklasse. Ich werde nicht nur jungen Leuten von Jesus erzählen. Und ich denke, der Herr hat für jeden von euch noch richtig viel vor. Also ich glaube ganz bestimmt, wir kommen in eine ganz böse Zeit. Die Gottlosigkeit wird größer, aber ich glaube, auf der anderen Seite, die Arche wird auch immer besser. Da wird eine Arche gezimmert und da kommen alle rein, die da noch rein wollen. Okay, jetzt kommt die nächste Bibelstelle. Nee, ich bleibe noch bei dieser Bibelstelle. Ich gehe davon aus, das dürft ihr auch nicht falsch verstehen. Ich habe das jetzt nicht vorgelesen, weil ich irgendwie annehme, ihr kümmert euch nicht um die Armen oder ihr seid diejenigen, die die Kranken nicht besuchen, in keinster Weise. Aber es könnte sein, dass man manchmal so in Anfechtung erliegt, dass man in so einen Trott reinkommt, dass man nicht mehr so auf die Not des anderen achtet, dass man zu sehr mit seiner eigenen Problematik beschäftigt ist. Dann möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Wir hatten zu tun, meine Frau und ich, in der Gemeinde XY, in der Stadt XY, war ein junger Mann, der war in der Gemeinde. Und er hat so ein bisschen so getan, als wenn er Christ ist. Und ist nicht ganz gerade gegangen. So, und die Gemeinde, in der er war, da wurde das Evangelium, also das volle Evangelium gepredigt. Da wurde er wirklich mit ganzer Kraft Zungenbeten, Krankenheilung, alles was du willst, alles der Heilige Geist, das volle Evangelium wurde da gepredigt. Und dieser Mann, der kam in eine wirklich ganz große existenzielle Not. Das ging so weit, dass er seine ganzen Papiere verloren hatte, weil er auch Probleme hatte mit der Psyche. Und dann hieß das, dann hat ein Christ aus der Gemeinde da versucht, die anderen Christen zu aktivieren, bitte helft dem doch, der ist ganz doll in Not. Und in dem Moment haben diese ganzen Superchristen, wirklich, ich war sehr zornig, muss ich sagen, ich hatte wirklich einen heiligen Zorn in mir, nicht einer in dieser großen Stadt hat seinen Hintern hochgekriegt und dem geholfen. Und dann mussten wir aus Kiel dahin fahren und mussten den retten. Und das ist uns auch gelungen mit Gottes Hilfe. Besser gesagt, meine Frau, die hat das meiste dazu beigetragen. Das hat sich dann alles wieder angefunden. Der ist dann wieder auf den Dampfer gekommen. Aber da habe ich gedacht, das kann doch nicht angehen, wie Theorie und Praxis so auseinanderklafft. Auf der einen Seite wird von Jesus geredet und es wird vom Heiligen Geist geredet und Zungenbeten und diese ganzen Dinge. Und wenn es um die ganz einfachen Dinge geht im Leben, um das praktische Helfen, ja, wir kommen ja durch Gnade in den Himmel und nicht durch Leistung. Ja, das weiß ich. Aber wenn es drauf ankommt, mein Sohn, der ist nicht bekehrt. Und mein Sohn, der hatte letztens, und er ist auch gegen das Evangelium, aber dann hat Gott das so zugelassen, dass er eine Not hatte mit dem Umzug. Und dann sind wir als Christen da gewesen und haben geholfen und die unbekehrten Freunde waren nicht da. Und dann sagte ich zu meinem Sohn nur den Einsatz und er hat mir auch nicht widersprochen. Ich sage, weißt du was, Erik, im Leben, da kommt es immer darauf an, wenn es darauf ankommt und nicht, wenn es nicht darauf ankommt. So, hört sich irgendwie dumm an, stimmt aber trotzdem. Ich sage, du, wenn es darauf ankommt, dann kommt es darauf an. Und nicht, wenn es nicht darauf ankommt. Das heißt also, wenn einer wirklich in Not ist, dann zeigt sich, ob ich ein Christ bin und nicht, wenn ich jetzt hier predige, ich kann euch was ich erzählen. Wenn ich gute schauspielerische Begabung habe, ich kann euch vormachen, ein Christ zu sein. Du wirst schon mehr erfahren, wenn du meine Frau interviewst über meine Fehler. Da wird sie dir viel zu berichten haben. Und wenn du meine Kinder fragst, noch mehr. Oder meine Mutter, die ist noch am Leben. Ich versuche, ein guter Christ zu sein, keine Frage. Aber das mit der praktischen Umsetzung, da müssen wir alle noch, sind wir alle in Arbeit. Gut. Eine andere Bibelstelle. Da kommen wir jetzt zu, und zwar, die kennt ihr alle, ich habe da so lange schon nicht mehr drüber gepredigt, aber ich habe das auf dem Herzen, das nochmal zu sagen. Also es ist einfach eine Fortführung dieser Bibelstelle. Da steht im Lukas-Evangelium, im 13. Kapitel, Vers 23, da sagte einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Thema Rettung. Ich wohne in Laboe und da gibt es diese Seenotrettungskreuzer. Und wenn ein Seenotrettungskreuzer einen Schiffbrüchigen rettet, dessen Schiff gerade untergeht und er rettet den gerade so mit Mühe und Not, dann wird derjenige später, wenn man ihn fragt, was hast du erlebt? Dann wird er sagen, ich bin gerettet worden. Manche Christen, die du heute so fragst, junge Christen, das sind ja sie, die heute nicht da sind. Hey, das ist cool in der Gemeinde und Jesus ist cool und die Musik ist cool und der Lobpreis ist cool. Sag, bist du auch gerettet? Da fehlst du manchmal so ein bisschen. Das Wichtigste ist, dass wir gerettet sind. Und dann kommt alles andere, aber wir sind gerettet erstmal eine Runde. Und dann kommen alle anderen Dinge. Okay. Da sagte er, sind es viele, die wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihm, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn viele, sage ich euch, werden es versuchen und es wird ihnen nicht gelingen. Ganz kurzer Satz. Es wird ihnen nicht gelingen. Da habe ich auch gedacht, also ich habe durch meinen Beruf, ich arbeite mit Jugendlichen und Kindern in der Familienhilfe, habe ich viel mit humanistischen Menschen zu tun, mit keinen Christen, die sehr gut drauf sind. Also ich muss sagen, dass sie moralisch einen sehr hohen Anspruch haben. Und das, was sie leisten, ist erstaunlich. Dafür, dass sie den Geist Gottes so nicht haben, manche sind nicht fern davon. Ich habe auch mit manchen Gesprächen, da merkst du schon, die sind sehr offen. Aber bei einigen, die sind, da fragst du dich, wo nehmen die Kraft her? Aber wenn du mit einem Thema kommst, dann fängst du an zu kneifen. Also die leisten wirklich viel. Und ich muss da sagen, Hut ab. Ich als Christ muss sagen, Hut ab, was die in die Wege bringen. Wie sie Kranken helfen, wie sie Behinderten helfen, wie sie Asylanten helfen, wie sie Kindern helfen, die in Nöten sind, aus Notfamilien. Hut ab, was diese unbekehrten Menschen leisten. Aber an einem Punkt, da kneift es. Wenn du denen irgendwie kommst, weißt du was? Weißt du, dass auch du verloren bist? Dass auch du Vergebung deiner Schuld brauchst? Egal, wie du das siehst. Egal, was du Gutes tust, auch du hast dunkle Punkte in deinem Leben. Und dann manche sind dann sehr nachdenklich. Ja, woher weißt du das? Ich sage, weil ich mich kenne. Ich weiß, wer ich bin. Und dann muss ich nicht weit gucken. Ich weiß, was ich mir alles in meinem Leben erlaubt habe. Und ich habe auch einen guten Anspruch jetzt. Und die anderen, die gehen hoch wie eine Rakete. Und die wären total sauer. Und dann habe ich schon öfters gesagt, wer hat eigentlich Jesus gekreuzigt? Das waren genau die. Das waren die, die immer alles richtig gemacht haben. Und ich möchte euch auch nicht vermitteln, ihr seid jetzt die, auf keinen Fall möchte ich das vermitteln, die versuchen reinzukommen, aber nicht reinkommen, sondern ich möchte einfach nur vor der Gefahr, auf die Gefahr aufmerksam machen, dass wir, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, dass wir vom richtigen Weg so Stück für Stück abkommen, dass wir uns immer mehr vielleicht einbilden auf die eigene Leistung, dass wir uns immer mehr auf die Gaben, die Gott uns gibt. Im 1. Korinther ist ganz viel von den Gaben die Rede, das von Leiterschaft die Rede, von Struktur ist die Rede. Und das sind alles Dinge, die Gott gestiftet hat, damit das so untereinander funktioniert. Damit wir ein Leib sind, wo kranke Menschen an Seele und Leib und Geist hier reinkommen können und heil werden können. Das hat Gott in seiner Güte alles so gestiftet. Aber ich sag mal, ich vergleiche das mal mit einem weltlichen Verein. Politische Partei, Sportverein, Taubenzüchterclub, Greenpeace, irgendwelche Tierschützer, irgendwelche, was auch immer, bis hin zu kriminellen Vereinigungen. Wir haben alle eins gemeinsam. Es gibt immer irgendwelche Leute, die wollen eine große Rolle spielen. Da gibt es Strukturen. wo Macht ausgeübt wird und viele Leute versuchen, wichtiger zu sein als der andere. Und wir als Christen sind davon nicht ausgenommen. Wir stehen in der Gefahr, dass wir mit den Gaben, mit denen Gott uns segnet, und nochmal, gerade ihr Älteren, Gott hat euch mit vielen Gaben gesegnet und eure beste Zeit kommt noch. Werdet nicht müde, das zu wiederholen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass wir uns, also entweder sagt der Teufel zu dir, du bist gar nichts, bleib mal unten, du bist viel zu alt. Den anderen sagt, du bist viel zu jung, du bist viel zu hässlich, du bist viel zu hübsch, du bist viel zu was auch immer. Und wenn das nicht zieht, dann sagt er dir, hey, du bist ganz toll, guck mal die anderen, was die noch alles an Sünden in ihrem Leben haben. Guck mal, wie doll Gott dich benutzt und wie wenig der andere dabei ist. Ich weiß genau, wovon ich rede. Ich habe mich, als ich noch Gemeindeleiter war, sehr erhoben über Christen, die schwach waren mit irgendwelchen Dingen. Und ich selber, ich sagte dann immer, ich habe ordentlich auf die Ohren gekriegt. Das versteht ihr, ne, was ich damit ausdrücken will. Ich habe sehr, sehr dafür leiden müssen, für meinen Hochmut. Und ich glaube, ich habe den ein Stück weit ablegen dürfen. Ich habe sehr viel Respekt davor gekriegt, geringschätzig auf andere runterzuschauen, die vielleicht noch nicht so weit sind wie ich. Oder die vielleicht den oder jenen Mangel im Leben haben. Das beziehe ich jetzt auch auf Politiker und das beziehe ich auch auf Unbekehrte, mit denen ich zu tun habe. Ich sage immer so, das ist total leicht, auf Trump zu schimpfen oder auf die AfD oder wen auch immer. Das ist total in. Das ist so praktisch. Ich schimpfe auf jemanden oder auf die Grünen, auf die Linken, ist völlig egal. Es ist so praktisch, weil dann brauche ich mich ja mit mir selber nicht beschäftigen. Und ich sage mal, die wichtigste Nase, das ist die hier. Für diejenigen, die vielleicht, ich weiß nicht, ob es aufgenommen wird, ich fasse mir gerade an die eigene Nase. Und ich sage immer, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, da guckt mich eigentlich der schlimmste Typ an, mit dem ich echt fertig werden muss. Und wenn ich mit dem fertig bin, mit Gottes Hilfe, dann kann ich mich um die anderen kümmern. Kennt ihr auch das Beispiel mit dem Balken im Auge? Jesus ist da auch sehr deutlich gewesen. Okay. Jetzt habe ich das schon gesagt, das ist gut. Ich wollte noch was zu der Corona-Krise kurz erwähnen. Gott ist wirklich dabei, in der Gemeinde die Schafe weltweit, die Schafe von den Böcken zu trennen. Ich nehme mal an, dass ihr alle zu den Schafen gehört. Aber trotzdem sollen wir nicht erschrocken sein über die Mechanismen, die gerade stattfinden. Es waren mehrere große Konferenzen angesetzt und plötzlich kam Corona. Es gibt für mich die Möglichkeit, war das jetzt ein Angriff vom Teufel? Der hat das jetzt erfolgreich verhindert? So wie Paulus schrieb, der Satan hat uns gehindert, da und dahin zu fahren. Oder war das ein Stoppschild von Gott? Ich glaube, es war ein Stoppschild von Gott. Er hat gesagt, jetzt lasst mal eure ganzen Konferenzen, lasst mal euer ganzes Wichtiggetue und euer ganzes prophetisches Überventilieren. Lasst das mal alle. Jetzt fahrt euch mal runter, kommt mal wieder an, kommt mal auf den Boden und jetzt reden wir mal miteinander, ganz in Ruhe. Ein befreundeter Pastor sagte mir, ja, seit der Corona-Krise haben ganz viele Leute festgestellt, dass sie Gemeinde gar nicht brauchen. Die kommen jetzt auch gar nicht mehr. Ich spreche nicht von denen, die Angst haben vor dem Virus. Ich spreche von denen, die plötzlich gemerkt haben, das ist ja viel bequemer, sonntags zu Hause zu bleiben. Weißt du, was ich darauf erwidere? Preis den Herrn! Wenn ich ein Krieger bin, ich gehe mal jetzt 1000 Jahre zurück, die Wikinger greifen an, ich gehöre zu den Franken, ich schneide mir das Schwert um, dann möchte ich doch keine Leute neben mir haben, die auf dem Schlachtfeld weglaufen. Dann will ich die neben mir haben, die den Schild hochhalten und die Axt oder den Speer oder so, auf die ich mich verlassen kann. Was kann ich da? Da kann ich doch nicht mit Leuten gehen. Da kommen die Wikinger von vorne und ich plötzlich laufen die alle weg, ich stehe alleine da. So, da habe ich doch lieber 3, 4 Leute, auf die ich mich 100% verlassen kann. Ich denke so in diesem Kriegermodus, weil Paulus ja uns ja auch sagt von der Waffenrüstung. Ich glaube, dass Gott das einfach regelt. Der sagt so, wir trennen jetzt mal ein bisschen. Diejenigen, die das wirklich, denen das ernst ist mit Jesus und denen das nicht so ernst, das wird alles offenbar. Ich habe einen Traum gehabt vor 7 Jahren. Da sah ich ein großes Brett. Das war wirklich, das hatte eine ziemliche Größe und das Brett war mit Leisten so umgeben, dass da nichts rausfallen konnte. Und das Brett selber war ganz leicht in der Mitte gewölbt, aber nur ganz leicht. Und in der Mitte lagen ganz, ganz viele Metallkugeln. Die sahen schön aus. Kleine Metallkugeln. So wie Murmeln, aber aus Metall. Und dann wurde plötzlich das ganze Ding geschüttelt. Das schüttelte sich von alleine. Und die Kugeln rollten entweder auf die eine Seite runter oder auf die andere Seite. Und dann war ich im Traum, so ganz ratlos. Herr, was willst du mir zeigen? Mir war schon klar, Gott will dir was zeigen. Und er sagte, es werden Anfechtungen und Erschütterungen kommen. Es werden Schwierigkeiten kommen. Globale, nationale Schwierigkeiten. Ich spreche jetzt nicht von den normalen Alltag, wo wir als Christen eine Sünde gegen ankämpfen müssen, wo wir ausgelacht werden, vielleicht weil wir ein Gespräch hatten mit Jesus, sondern es wird richtige Erschütterung geben. Und das Ergebnis wird sein, die einen Christen, die werden sagen, nee, das ist mir ja zu anstrengend. Ihr erinnert euch an die Bibelstelle, an dem Tag, als Jesus sagte, trinkt mein Blut, esst mein Fleisch, da verließen ihn viele, das ist uns zu hart. Also jetzt reicht's, Jesus. Die einen, die rollten auf die eine Seite und gingen weg vom Herrn, und die anderen, durch die Erschütterung, wurde denen klar, ich muss mich jetzt ganz dicht bei Gott machen. Hier dieser Mittelpunkt der eigenen Kraft und der eigenen Stärke, das hat nichts. Und die sind ganz auf die andere Seite, ganz eng auf die andere Seite zu Jesus. Auf der einen Seite war Jesus, auf der anderen Seite war die Welt. Und einen weiteren Traum hatte ich. Es gab da vor 20 Jahren schon, da gab es gewisse Prophetien von, ich glaube, bestimmt 11 Gemeindeleitern deutschlandweit. Die haben ein gewaltiges Erdbeben gesehen, das in Norddeutschland, sprich Schleswig-Holstein, Mecklenburg bis nach Berlin, wo es eigentlich noch nie ein Erdbeben gab, so große Schäden anrichtete, dass Autobahnen versanken und ganze Städte halb weg waren und alles brannte. Und dann sagte der Pastor, der das damals verbreitet hat, er ist kein Endzeitprophet und er predigt viel lieber die Liebe Gottes und er predigt viel lieber, dass Gott uns lieb hat und so. Aber er sagte, als sie das geträumt hatte und alle anderen 10 andere Prediger haben das auch geträumt, da haben sie gefragt, Gott, was willst du uns damit sagen? Er sagt, er tut Buße für die Gottlosigkeit des Nordens. Und dann hatte ich einen Traum darauf. Und ich hab Norddeutschland gesehen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen Stück und bis nach Berlin. Das war wie eine mit einem schwarzen, klebrigen Film überdeckt. Du konntest noch die Städte sehen und die Wälder und die Flüsse, aber als wenn da so eine dunkle Wolke war, so. Oder wie so ein Strumpf, wie so ein Seidenstrumpf oder wie eine dunkle Folie. Du konntest alles noch sehr deutlich sehen, aber es war irgendwie unangenehm. Und plötzlich musste überall das weichen. Plötzlich musste das Dunkle überall weichen. Und da entstanden so große Kreise bei Städten, in Landschaften. Und da habe ich gedacht, Herr, was ist das? Ja, das ist da überall, wo Christen anfangen zu beten und in die Bresche zu treten. Das ist da, wo Christen aufstehen. Und das Aufstehen, das kann ganz andere, kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Die einen gehen auf die Straße, die anderen evangelisieren im Sportverein, die anderen mit ihrer Freundschaft zu Leuten, welche, die einfach nur einen Gebetsdienst haben, welche, die im Lobpreis dienen und dadurch Leute anziehen. Auf jeden Fall sagte Gott im Traum zu mir, dass da, wo gebetet wird, da muss die Finsternis weichen. Und dann hat das Ganze aber auch noch eine Schattenseite, im wahrsten Sinne des Wortes. An einigen Stellen verdichtete sich die Finsternis so doll, da konntest du gar nichts mehr sehen. Und dann wurde mir so gesagt, ja, das sind die Stellen, wo nicht gebetet wird. Das sind so Nazi-Hochburgen oder auch Clan-Kriminalität oder was auch immer, was du gerne haben möchtest, oder Kinderpornografie-Skandal irgendwo. Das sind so Orte, wo die Finsternis sich so richtig sammelt. Wir haben das wirklich mit realen Mächten zu tun. Das kann ich meinen unbekehrten Kollegen nicht erzählen. Wir haben das mit dem Satan zu tun, wir haben das mit dämonischen Mächten zu tun und wir haben das nicht nur mit unseren eigenen Sünden und Problemen zu tun, sondern wir sind in einem Kampffeld und ich sag mal, in dem Maße, wo wir zusammenhalten in Freundschaft, in Liebe, in dem Maße, wo wir im Gebet zusammenstehen, da können wir dem widerstehen und nicht nur widerstehen, sondern wir können richtig was bewirken. Mir hatte mit dem Thema bewirken. Wir können als Christen ganz viel bewirken. Ein Karl Marx hat ein Buch geschrieben und hat damit die Welt in Chaos und Elend gestürzt. Und da denkt man manchmal, was der Feind alles so anrichtet, aber die Bibel, die wurde geschrieben von Gott. Und das Kapital und all diese Bücher und all das Buch Mormon und was es alles gibt, diese ganzen Sachen, die uns wegbringen sollen vom Herrn, die werden vergehen. Aber das hier, das bleibt. Das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist verbindlich. Und das Wort Gottes ist das, was uns wirklich Orientierung gibt. Ich habe vor ein paar Wochen nachgedacht über diesen Satz, den kennt ihr auch in der Bibel, da steht, 2 oder 3 Mal spricht Gott im Leben eines Menschen zu ihm. Und dann muss er sich entscheiden. Ich habe früher immer gedacht, oder ich habe geglaubt, das passiert so, da kommt irgendein Umgekehrter, kommt in den Gottesdienst, hört eine Predigt, und wenn er sich dann nicht entscheidet, geht er raus, und wenn er ganz viel Glück hat, in 10 Jahren vielleicht nochmal. Und mir ist klar geworden, dass das so nicht funktioniert. Meistens nicht. Wenn Gott sagt, er spricht 2 oder 3 Mal im Leben eines Menschen, dann führt er diesen Menschen in einen Prozess. Und meistens ist es Leid. Meistens ist es, dass Dinge nicht funktionieren. Und nehmen wir mal an, du oder ich, wir haben einen Arbeitskollegen einen unbekehrten Verwandten, irgendjemand, der, auf den Gott uns aufmerksam gemacht hat, der aber sehr erfolgreich ist in dem, was er tut, der sehr gut drauf ist, der immer gute Laune hat. Weißt du was? Wenn wir für den beten, kannst du die Uhr danach stellen, Gott wird den in eine Situation führen, wo er nicht mehr lacht und wo er nicht mehr Oberwasser hat. Und dann ist es der Moment, wo wir ihn erreichen können. Und das ist dann dieser Moment, wo Gott zu ihm redet. Aber Gott hat das auf lange Sicht schon vorbereitet. Gott macht das nicht so. Da kommt einer rein, predigt, gehört, halb bekehrt, doch wieder rausgegangen, weg. Das wäre total grausam, wenn die ewige Verdammnis oder die ewige Herrlichkeit von einer Kurzentscheidung abhängig wären. Und aus diesem Grunde, denke ich, wird Gott jeden von euch noch, er hat wirklich was mit euch vor. Ich bin das erste Mal hier am Predigen, aber das kann ich euch ganz verbindlich sagen. Ganz verbindlich. Und wenn du sagst, ich bin aber schon so alt und so alt, naja, super. Gerade deshalb.
Amen.
Gut, ich komme zum Schluss.
Deswegen nicht.
Wie spät ist das? Ich muss kurz nach Uhrzeit. Ich will, 20 vor 12. Ich will nicht übertreiben. Man muss immer aufpassen, dass man dann... Das darf auch nicht zu viel werden, ne? sonst eine Sache noch, die ganz wichtig ist. Wir haben jetzt gehört, dass Jesus die Gemeinde wirklich trennt, von den, die Schafen von den Böcken. Und ich sage mal, wenn in einer Gemeinde ein Mann in Not nicht aufgefangen wird, obwohl da alle Gaben gepraktiziert werden und alles Mögliche gemacht wird, aber das Entscheidende, dann muss ich sagen, da muss sich dringend was ändern. Und ich habe auch in einer anderen Gemeinde gepredigt und da bereitete man sich vor auf einen Tsunami des Heiligen Geistes. Da habe ich gesagt, das finde ich gut. Das ist gut, wenn ein Tsunami des Heiligen Geistes kommt. Aber wenn dieser Tsunami keine Auswirkung hat im täglichen Leben, bei den Menschen, die uns umgeben. Ich sage, wir brauchen nicht nach Afrika, wenn wir Nöte haben wollen. Oder nach Indien oder nach Südamerika. Du brauchst nur nach Kielgarden gehen bei uns. Ihr habt ja sicherlich auch eure Stadtteile hier. Und selbst in den gut situierten Stadtteilen, wenn du ein bisschen kratzt am Lack, dann merkst du auch, da ist ganz viel Not. Ich habe in einem Stadtteil oder in einem Dorf Kinderarbeit gemacht, da war äußerlich alles in Ordnung. Und als ich da so ein bisschen kratzte, das war so ein Drachennest, da war so viel Not, so viel Scheidung, so viel Hass und Bitterkeit. Die Menschen brauchen das Evangelium und wir und du und ich, jeder von uns ist sein Bote. Und zwar egal, wie alt du bist, egal welches Geschlecht du hast, egal welchen nationalen Background du hast, völlig egal. Gott hat einen Plan, einen guten mit dir. Und aus diesem, wenn wir das wissen, wenn wir uns wirklich geliebt wissen von Gott, wenn wir wissen, dass er uns liebt trotz unserer Fehler, wenn wir wissen, dass trotz der Mängel, die wir haben, er uns gebrauchen kann, Dann können wir auch losgehen. Der Feind hat immer zwei Extreme. Das eine Extrem ist, du bist der Allergrößte. Und das andere Extrem ist, du bist so sündig, du darfst gar nichts mehr sagen. Das ist beides gelogen. Die Wahrheit ist, dass Gott sagt, ich weiß, dass du Fehler hast. Und wir sind auch in Arbeit. Und das wird auch noch öfters mal wehtun, wenn ich dich erziehe. Und du wirst vielleicht auch noch durch die eine oder andere Schwierigkeit gehen. Und auch durch schöne Zeiten. Aber Fakt ist, ich möchte dich benutzen. Und zwar mit den Gaben, die ich dir gegeben habe. Und da weißt du selber am besten, welche Gaben das hat. Und ja, mir hat Gott keine Gaben gegeben. Dann muss ich dir sagen, das wäre so, als wenn ich sagen würde, hier gibt es keine Luft zum Atmen in diesem Raum. Oder draußen ist kein blauer Himmel. Das gibt es nicht, dass Gott hier einem Menschen nichts gibt. Das gibt es nicht. Ich habe mit Behinderten zu tun gehabt, die haben die Gabe gehabt, mich zu erfreuen. Die haben die Gabe gehabt, mir ganz viel zu geben. So, jetzt komme ich zum Schluss. Der letzte Satz. Ich habe mir über ein Ding habe ich mir Gedanken gemacht, was Jesus dazu gebracht hat. Damit möchte ich schließen. Was Jesus überhaupt dazu gebracht hat, dass er so eine Menschen wie uns, er kennt uns doch ganz genau, er weiß doch ganz genau, mit wem er das zu tun hat, und dass er sich trotzdem für uns hingegeben hat. Jeder von euch ist schon mal enttäuscht worden von anderen. Ich meine, so richtig enttäuscht worden. Gibt es irgendjemanden, der im Raum, der noch nie so richtig doll von Menschen enttäuscht wurde? Gibt es irgendeinen, der das noch nicht kennt? Ich kannte mal eine Schwester, die sagte, nein, habe ich noch nie erlebt. Na gut, Glückliche. Ich bin schon von Menschen richtig doll enttäuscht worden und ich habe Menschen schon richtig doll enttäuscht. Und das ist eine Erfahrung, die jeder schon gemacht hat. Aber keiner wurde so doll enttäuscht wie Jesus, als er Petrus ihn plötzlich dreimal behauptet, er ganz steif und fest, er kennt den nicht. Ich glaube, Jesus war von Petrus mehr enttäuscht als von Judas. Von Judas wusste er, der stiehlt, Der hat so komische Ansichten, so, gib das Öl mal lieber den Armen. In Wirklichkeit wollte er den machen. Und er wusste schon ganz genau, der wird mich verraten. Sonst hätte er auch das nicht sagen können, dem ich das eintauche. Der ist derjenige, der mich verrät. Aber ausgerechnet Petrus, der immer ganz dicht bei ihm war, der immer der Erste war, der aus dem Boot rausstieg. Der Erste, der dem Römer das Ohr abschlug. Ausgerechnet der dann auch ihn verrät. Gut, Jesus, der kannte ja Petrus auch. Aber ich glaube schon, auch wenn Jesus das wusste, dass das wehgetan hat. Und dieser Jesus, und Petrus war ein richtig guter, nicht so wie ich. Und Jesus hat für die ganzen Menschen, für die Massenmörder, für alle möglichen Leute, hat er sein Blut gegeben. Da habe ich gedacht, wie kann das angehen? Der wusste ganz genau, was jetzt passiert. Mir sagte mal ein Pastor, ja, Jesus hatte Sondervollmacht. Als er am Kreuz hing, da hatte er eben eine Sonderkraft, weil er halt Gott war. Nee, hat er nicht. Der hat genau das gelitten, was jeder normale Mensch leiden würde. Und noch viel mehr, weil er ja die Schuld der ganzen Welt auf sich geladen bekam und sie tragen musste. Und ich habe immer das Thema, ich denke manchmal über so Sachen, wie kann das angehen, dass Jesus das trotzdem gemacht hat? Und er kam mir der 11. September in den Sinn. Am 11. September waren die Menschen oben im Hochhaus, hinter ihnen brannte alles, die Flugzeuge waren schon reingeflogen und die Menschen sprangen reihenweise aus den Fenstern. Warum? Weil sie so viel Spaß hatten, aus dem Fenster zu springen, weil es irgendwie witzig ist, so ein bisschen durch die Luft von New York zu segeln und unten aufzuklatschen? Nein. Das Feuer, die Angst vor dem Feuer hinter ihnen war noch größer als die Angst, aus dem Fenster zu springen. Da war eine Angst, die die andere Angst dominiert hat. Und wisst ihr was? Jesus hatte die Wahl zwischen der schrecklichen Angst, was da auf ihn zukommt, und der noch viel größeren Angst, dass einer von seinen Kindern verloren geht. Er hatte so eine Angst aus Liebe. Er hatte auch gesagt, Vater, es ist mir so bange. Also er hatte ja das Thema Angst. Er hatte ganz dolle Angst. Er hatte so eine Angst, dass die Schweißtropfen wie Blut runtertropfen. Und er hatte so eine, aus Liebe, so eine Angst, dass er einen von uns verliert, dass diese Angst, eine positive Angst, hat die andere Angst dominiert vor dem, was am Kreuz auf ihn zukommt. Und das war so eine gewaltige Liebe, die man nicht erklären kann, die kann man nur annehmen. Also damit möchte ich schließen. Wenn irgendeiner von euch das Gefühl hat, ich habe das ein bisschen den Draht verloren zum Herrn, irgendwie merke ich diese Liebe nicht mehr ganz so aktiv in mir, oder ich habe diese Lüge geglaubt, ich bin jetzt zu alt und Gott benutzt mich nicht mehr, wir machen jetzt mal das so, wir machen jetzt mal die Augen zu und ich bete jetzt mal. Wenn irgendeiner das Gefühl hat, er braucht da so eine neue Salbung vom Herrn, melde dich einfach kurz oder melde dich auch nicht und ich bete jetzt für jeden Einzelnen. Herr Jesus, danke dir, dass du ein guter Gott bist, Herr. Du bist nicht nur für die Jungen da, du bist nicht nur für die Kinder da, du bist nicht nur für die Politiker da oder für Leute in Afrika oder Indien oder in Südamerika. Du bist auch genau für uns hier da, heute Morgen in Lübeck. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der irgendwie sagt, ich brauche wieder mehr, ich muss mich wieder mehr aufmachen oder irgendwie habe ich das Gefühl, ach, da fehlt mir was. Ich möchte dich bitten, dass du das schenkst, Herr, dass du diese Gnade und diese Salbung schenkst, dass wenn wir eines Tages vor deinem Thron stehen, dass du nicht sagst, geh auf die andere Seite, du gehörst zu den Böcken, sondern dass wir sagen können, wir gehören zu den Schafen, die Fehler gemacht haben, die geblökt haben, die genervt haben, aber die Schafe geblieben sind. Oder wenn es darum geht, die enge Pforte und die schmale Pforte, egal was die Finsternis uns geboten hat, im Endeffekt haben wir uns doch für die schmale Pforte entschieden, Herr. Und ich danke dir einfach dafür, dass du sagst, dein Joch ist sanft, dein Joch ist leicht zu tragen. Das ist eine Lüge, dass das nur die ganz großen geistlichen Superhelden können. Wir können das alle. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir Fehler machen. Und wir müssen akzeptieren, dass wir ab und zu mal auf die Nase fallen. Und wir müssen akzeptieren, dass du uns dann deine Hand trotzdem reißt und wieder aufrichtest. Segne diese Gemeinde, segne den Pastor, segne die Mitarbeiter, segne die Räumlichkeiten und segne die Menschen, die dich hier noch reinführen wirst. Und segne jeden Einzelnen von uns. Amen.